NDR Kultur à la carte.
Mit Joachim Dix und Gast unserer heutigen Sendung ist der Schriftsteller Mirko Bonet. Und wir werden mit ihm sprechen über seinen neuen Roman. Der trägt den verheißungsvollen und auch ein wenig erstaunlichen Titel Kanzlerkino. Aber erstmal herzlich willkommen, Mirko Bonet.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein in Hannover.
Ja, sprechen wir doch ruhig erstmal am Anfang über den Titel, weil ich habe so, als ich den Roman zugeschickt bekommen habe, ein wenig gestaunt, weil ich dachte, und als ich dann so herausgefunden habe, naja, das Ganze handelt so in den Jahren 1990 bis 94, 95 oder auch noch ein bisschen davor, dachte ich so, ah, Kanzlerkino, dann wird es ja auch irgendwie um Helmut Kohl und seine Zeit gehen. Und bei Helmut Kohl habe ich mir so gar nicht vorgestellt, dass der so gerne ins Kino gegangen ist. Der Kanzler, von dem hier in dem Roman die Rede ist, trägt auch einen anderen Namen. Aber trotzdem, wie kam es dazu, sozusagen diese Kanzlerschaft und das Kinogucken miteinander zu verbinden?
Mir ist beim Schreiben irgendwann aufgefallen, dass mein Buch sich doch recht spannend irgendwie anlässt und dass der Roman fast etwas Filmisches an sich hat. Ich habe mich auch gefragt, gibt es hier eventuell Schwarz-Weiß-Passagen und was ist Farbe, was ist Schwarz-Weiß? Und das hat mich dann zu der Idee gebracht, meinem ja halbfiktiven Kanzler Viktor Bruegel eine Filmleidenschaft anzudichten. Er ist also Hobby-Cineast. Immer dann, wenn er mal frei hat, geht er in seinen Vorführraum in Bonn, in der Nähe des Kanzlerbungalows und spricht auch immer wieder über seine Leidenschaft und über seine Kinobesuche als Jugendlicher in Ludwigshafen und mit seiner Frau zusammen. Also er verbindet sehr viel mit Film und er ist allerdings auch der Regisseur des ganzen Getues in Bonn. Insofern war es eigentlich naheliegend, das ganze Kanzlerkino zu nennen.
Okay, also insofern haben wir uns diesen Kanzler auch als einen Regisseur vorzustellen. So hat man sich wahrscheinlich fast alle Kanzler vorzustellen. Also wenn sie keine Regiefähigkeiten hätten, dann sollten sie ganz schnell ein anderes Amt ausüben. Nun ist der Roman auch ihren Großeltern aus Chemnitz gewidmet. Und das spielt auch im Roman dann später eine gewisse Rolle. Also wir haben viel mit der Geschichte der Wiedervereinigung zu tun. Wir haben aber auch mit der DDR-Geschichte viel zu tun. Werden wir im Laufe der Sendung noch länger darüber sprechen. Weil dies aber auch eine Musiksendung ist, wollen wir erstmal ein erstes Stück hören, das Sie sich ausgesucht haben. Und das ist, danach werden wir darüber sprechen, warum Sie es sich ausgesucht haben, das City of Birmingham Symphony Orchestra spielt Short Ride in a Fast Machine von John Adams und am Pult steht Sir Simon Rattle.
Thank you.
Short Ride in a Fast Machine von John Adams. Ja, also das ist sehr filmisch, habe ich beim Hören gedacht. Und war das mit ein Grund, diese Musik auszuwählen? Oder was ist die Geschichte dazu, Mirko Boni?
Also ich liebe den US-amerikanischen Komponisten John Adams schon lange, besonders aufgrund seiner Shaker Loops. Die sollte man sich wirklich mal anhören. Die sind natürlich leider viel zu lang für diese Sendung. Aber tatsächlich, John Adams kommt aus der Filmmusik, hat auch immer wieder in den letzten Jahren noch Filmmusiken geschrieben und komponiert. Und ich finde, das passt gut zu diesem Buch. Und sicherlich, es geht vor allen Dingen ums Filmische. Man kann sich sehr viel vorstellen bei diesen Klängen. Was mir auch wichtig ist, ist der Titel des Stücks, Short Ride in a Fast Machine, weil ich mich, seitdem ich das zum ersten Mal gehört habe, frage, was für eine Maschine muss ich mir hier eigentlich vorstellen? Und es ist mir bisher nicht gelungen, mir dieses Vehikel vorzustellen.
Gesetzt dem Fall, ein Roman wäre eine Maschine. Würde denn dann Kanzlerkino als Maschine auch besonders gut passen? Ich stelle mir gerade tatsächlich eine Verfilmung des Romans vor. Und dann wäre sozusagen beim Intro schon diese Musik gut dafür geeignet?
Das stimmt. Ja, es ist natürlich auch in weiten Passagen ein ruhiges, in sich gekehrtes Buch. Es geht auch viel um Melancholie, um Schwermut, Einsamkeit und Verlassenheit. Aber es gibt auch immer wieder dramatische Elemente natürlich und insofern würde es gut passen. Gerade über den wir ja noch gar nicht gesprochen haben, Bernd vom Turm, die eigentliche Hauptfigur, der kaum auftaucht, aber über den alle sprechen. Der Mann aus Chemnitz, der DDR-Flüchtling, der erlebt ja durchaus eine dramatische Wende in seinem Leben. Einen immensen Aufstieg innerhalb von kurzer Zeit vom Glasermeister bis zum persönlichen Kanzlerreferenten.
Und ist eben als Architekt dann auch eine sehr wichtige Figur, weil es dann bei dem Umzug von Bonn nach Berlin darum geht, was macht man eigentlich mit dem Kanzlerbungalow? Soll man den transferieren? Soll man den sozusagen abreißen und dann in Berlin wieder aufbauen? Soll etwas ganz Neues gebaut werden? Also das ist ja auch eines der Themen, die sich durch den Roman hindurchziehen.
Im Grunde genommen dreht sich die ganze Handlung immer schneller und schneller um diesen Bungalow in Bonn, der heute ja eine Art Museum ist, gerade grundsaniert wurde. Und der ist tatsächlich so eine Art Maschine, eine Regierungsmaschine, privater Wohnsitz mehrerer Kanzler, in dem Helmut Kohl ja bis 1999 mit seiner Frau zusammengelebt hat, also noch lange nach seiner Abwahl. Und dieses Gebäude hat mich sehr fasziniert. Ich konnte es besichtigen. Es ist eingebettet in einen großen Park am Rhein in Bonn. Und die Frage ist halt, genau wie Sie gesagt haben, was passiert mit diesem Gebäude, wenn der Kanzler denn umzieht? Soll sein Haus mit umziehen oder baut man ein neues? Und darum geht es auch in diesem Buch.
Nun ist ja die Geschichte von dem Bernd vom Turm insofern nochmal eine besondere, auch wie sie eingeführt wird, weil es über einen Brief passiert. Also er schreibt seinem alten Jugendfreund Lutz einen Brief und die beiden haben seit Jahren keinen Kontakt mehr.
Ja, weil Bernd vom Turm die DDR verlassen hat über Prag und wie sich dann später herausstellt, weil er herausgefunden hat, dass eben sein Arbeitskollege und inniger Fußballfreund Lutz Reinmar aus Chemnitz ihn bespitzelt hat.
Genau, das erfahren wir aber als Leserinnen und als Leser eben so Stück für Stück.
Genau.
Das baut sich recht spannend auf. Der Einstieg ist ein Briefverkehr.
Richtig.
Und da habe ich mich daran erinnert, 2009 in dem Roman Wie wir verschwinden, war das schon mal der Auftakt. Also die Handlung beginnt damit, dass ein Brief eintrifft von jemand aus der Vergangenheit und dann wird diese Vergangenheit halt wieder lebendig.
Durch Sprache, durch Briefe.
Durch Sprache, genau. Mhm. Und Briefe.
Gute Beobachtung.
Das fand ich halt erstmal ganz interessant, dass der Autor Mirko Boni sich eben für den Brief entschieden hat. Und wir leben ja nun wirklich mittlerweile in Zeiten, wo noch ganz andere Kommunikationsmedien möglich wären. Nun spielt das Ganze im Jahr 1990 bis 94. Ja. Insofern kamen da SMS und so weiter noch gar nicht in Frage.
Für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich unbedingt einen Roman schreiben wollte, der vor dem Handy-Zeitalter, vor dem Computer- und Instagram-Zeitalter spielt. Das heißt, die Kommunikationsformen sind vollkommen andere, langsamere, viel mehr auch meiner Ansicht nach kreativere, weil man sich auf vieles einstellen musste, viel warten musste, viel Zeit zum Überlegen hatte. Und das spielt eine große Rolle in diesem Roman, in dem es sehr viel um Austausch geht, aber eben auf eine vollkommen andere Weise.
Ja, ja, der Brief wird ja auch geradezu von dem Bernd vom Turm instrumentalisiert.
Richtig.
Eben immer wieder davon ausgehend, dass eben nicht nur der Adressat Lutz, sein Jugendfreund, diese Briefe lesen soll, sondern auch die Frau von Lutz, die Susanna genannt.
Susanna,
dass sie die auch liest, weil da war halt mal früher etwas zwischen den beiden, was irgendwie alles noch geklärt werden soll. Und also wie der Brief so in seiner Vieldeutigkeit eingesetzt wird, ist ja doch auch
ja, und spannend. Lutz Reinmar nutzt die Briefe, die vom Turm ihm schreibt, aus, um damit eine Akte fortzuführen, die er anlegt. Ja.
Genau, dadurch merkt man erstmal so nach und nach, da könnte eine IM-Tätigkeit in der Vergangenheit durchaus eine Rolle gespielt haben. Gehen wir mal zum nächsten Stück. Mal sehen, ob es so filmisch weitergeht. Der Countertenor Alfred Deller singt Music for a While von Henry Purcell. Er wird begleitet von William Christie und Wieland Keuken.
Music for a while.
NDR Kultur. Sie hören die Sendung à la carte. Heute mit dem Gast Mirko Bonnet und wir sprechen über seinen neuen Roman Kanzlerkino. Herr Bonnet, wenn wir mal bei dieser Thematik bleiben, bei der Musikauswahl, als handelte es sich um Filmmusik. Gibt es eine Szene, die Sie, wenn Sie die Musik von Purcell hören, bei dem Roman sofort vor Augen bekommen?
Ja, tatsächlich gibt es die. Und zwar spielt die im Bungalow, während der japanische Kaiser mit seiner Gattin zu Gast ist bei meinem Kanzler Viktor Bruegel und dessen Frau Harriet, genannt Hasel, im Wohnzimmer sitzend. Und die japanische Kaiserin fängt an, auf dem Klavier Schubert zu spielen. Das war nun nicht Schubert, sondern Purcell. Aber ich denke sofort an diese Szene, an das Licht. Es ist Abend und es ist eine sehr innige Atmosphäre, aber auch von Wehmut durchsetzt. Und es ist dasselbe Klavier, auf dem Udo Jürgens gespielt hat, wenige Jahre zuvor.
Ja, Udo Jürgens hatte ein Klavier. In diesem Umfeld von Reinhard May gibt es auch noch eine Gitarre, die ja in einem anderen Haus aufgehängt
ist. Im Teehaus.
Genau, also da geht dann ja Harriet, die Kanzlergattin, auch gerne mal hin und die spielt sie sogar.
Ja.
Also es sind so ganz viele Szenen, weil beim Lesen, also ich kam nicht umhin, ich kann mir vorstellen, das geht auch vielen anderen so, dann doch immer wieder so an Helmut Kohl zu denken.
Na gut, es ist natürlich ein Spiel damit, ne? Aber es ist der Viktor Bruegel und auch Harriet Bruegel sind schon andere Menschen. Es sind einfach literarische Figuren, die sich allerdings dann auch autonom entwickelt haben im Laufe dieser 3 Jahre, die ich an dem Roman geschrieben habe.
Ja, ja, also sie sind ganz eigen, also weil sonst würde man viele Dinge gar nicht miteinander in Verbindung bringen können, weil man immer den historischen Kanzler so vor Augen hat. Und doch, also Viktor Bruegel und Helmut Kohl haben die Pfälzer Herkunft eben gemeinsam. Harriet und Hannelore haben nicht nur den Anfangsbuchstaben gemeinsam, sondern eben auch eine Phobie. Nur bei der realen Kanzlergattin war es eben eine Lichtphobie, hier ist eine Dunkelheitsphobie, also hier gibt es bestimmte
Umkehr. Eine Nachtangst im Grunde genommen, ja. Mhm.
Und dieses Spiel hat dann ja auch viele humorvolle Seiten. Also ich habe häufig auch ein Lächeln im Gesicht gehabt beim Lesen.
Ich auch beim Schreiben übrigens.
Weil ich so dachte, aha, also einerseits gibt es halt diese Verbindungspunkte und andererseits wird sofort klar, es sind ganz andere Charaktere. Was dann nur ein bisschen überraschend war für mich, dass andere historische Personen, also von Bill Clinton ist da mal die Rede.
Gorbatschow.
Von Gorbatschow ist die Rede, von Rita Süssmuth ist die Rede.
Bärbel Bohley, ja.
Bärbel Bohley. Also es gibt ganz viele, die so aus diesem historischen Setting auch namentlich aufrechterhalten werden. Aber bei den Hauptfiguren eben nicht.
Genau, und auch die Kabinettsmitglieder haben andere Namen, sind teilweise auch wirklich frei erfunden, ganz fiktive Menschen. Es gibt zum Beispiel eine Bundespräsidentin, die es ja in unserem Land noch nie gegeben hat. Es ist sozusagen die Freiheit des Schriftstellers, des Erzählers, Dinge zu erzählen, die es auch hätte geben können, aber nicht gegeben hat.
Und ganz wohlwollend. Also das ist mir so aufgefallen, dass ich mir so vorgestellt habe, Mirko Bonnet, der ist doch Jahrgang 1965 und dann ist er als 10-Jähriger aus Bayern nach Hamburg gezogen und in Hamburg weht er auch ein politisch ganz anderer Wind und dann hat er Zivildienst gemacht und dann hat er sicherlich auch die Wendejahre eben politisch ganz bewusst mitbekommen und so. Und dann eine so wohlwollende Sichtweise auf den damaligen Kanzler
hat mich auch überrascht. Ja, doch. Das ist, glaube ich, so eine Art Altersmilde fast schon. Also ich muss schon sagen, ich habe von vornherein, wollte ich kein Kohl-Bashing. Ich wollte keinen Roman schreiben, der Kohl angreift oder in irgendeiner Form die Machtzentrale angreift, sondern ich wollte eine menschliche Darstellung mit einem Blick verbinden hinter die Kulissen des Machtzentrums der damaligen Zeit und mich fragen, wo gibt es die Brücke zur heutigen Zeit? Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn das nämlich menschlich so aussieht, dann ist es letztendlich egal, in welcher Zeit man lebt und welche Kommunikationsformen es gibt, sondern da geht es dann ganz einfach auch um das Basale. Was ist Liebe, was ist Freundschaft, was hat Bestand und was ist zum Scheitern verurteilt?
Darüber werden wir dann gleich noch ein bisschen weitersprechen. Vor allem, wenn ich von Lernprozessen höre, dann bin ich natürlich ganz gespannt darauf zu erfahren, welche Lernprozesse auch der Autor beim Schreiben gemacht hat. Nun hören wir erstmal einen weiteren Wunsch, den Sie mitgebracht haben. Wir hören nun Alberto Ferro mit Etude Tableau, Opus 33, Nummer 3 in C-Moll von Sergei Rachmaninow.
Thank you.
Etude Tableau Nummer 3 von Sergei Rachmaninow. Sehr schön eingespielt, hat unser Gast Mirko Bonet gerade nochmal dazu gesagt. Es ist eingespielt worden von Alberto Ferro. Und es stimmt, ja, es ist wirklich eine sehr berührende Interpretation. Gibt es dazu, wenn wir bei dem Stichwort Filmmusik bleiben, auch etwas oder führt das auch mal in eine ganz andere Richtung?
Ich glaube, es ist relativ unbekannt, dass Sergei Rachmaninow die Staatsangehörigkeit gewechselt hat. Ich war in den letzten Jahren seines Lebens Amerikaner und hat in Amerika gelebt, in den USA. Und ich habe gelesen, dass Rachmaninow einmal Falling Water besucht hat, den Bungalow von Frank Lloyd Wright, der in Pennsylvania steht, in den Wäldern von Pennsylvania. Und dieser Bungalow wiederum ist das Vorbild, das sich mein Architekt Bernd Vomturm nimmt, um den neuen Kanzlerbungalow zu bauen. Und er besucht ihn mit der Schwester der Kanzlergattin, mit Erle Balthasar, in Pennsylvania. Und ich dachte mir, das wäre ein guter Aufhänger für diese Musiksendung. Es ist ja auch eine Musiksendung.
Und Erle Balthasar spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle in diesem Roman, also eben als erst Geliebte und dann eben auch als Ehefrau.
Von Bernd Vomturm, ja.
Von Bernd Vomturm nach Las Vegas. Als sie schon mal in Amerika waren, bei Falling Water waren, sind sie dann auch gleich noch weitergefahren nach Las Vegas, um dort schnell zu heiraten. Und
ohne den Kanzler zu informieren.
ja, also da sind viele, viele irre Geschichten, habe ich so häufig so gedacht, die auch so ganz wegführen aus einem realen Szenario, eben so wirklich eine ganz große Freiheit der literarischen Figuren, dass sie dann zwischendurch auch mal eine Nase Koks durchzieht und sowieso irgendwie eine Leichtigkeit in ihrem Leben, aber manchmal auch eine Gehässigkeit und eine Boshaftigkeit an den Tag legen können.
Ja, und Erle Balthasar, für mich eine ganz zentrale Figur, hat ja keine Möglichkeit, ihre, sagen wir mal, Wehmut, ihren Schmerz über ihre Kindheit, weil das ist auch eine Geschichte, die durchschimmert, dass Harriet, also die Kanzlergattin und ihre Schwester Erle, dass sie eine sehr schwierige Kindheit als Mädchen hatten, dass sie unter ihrem Vater sehr zu leiden hatten. Und Erle hat, anders als Harriet, keine Möglichkeit gehabt, das in irgendeiner Weise zu artikulieren.
Sie haben aber vorhin auch gesagt, dass so die Rückerinnerung an diese Zeit der Wendejahre, dass das für Sie beim Schreiben über einen Schreibprozess von 3 Jahren eben auch mit bestimmten Lernprozessen einherging. Welche Lernprozesse haben da stattgefunden?
1990 war ich 25 und habe angefangen, John Keats zu übersetzen. Im Grunde genommen begann damit meine literarische Laufbahn mit dieser Übersetzung, die 5 Jahre gedauert hat. Und zugleich war das natürlich eine hochgradig politisch aufgeladene Zeit, die Wendezeit und die Neuorientierung einer Berliner Republik, die sich sehr schnell abzeichnete. Und meine, sagen wir mal, meine wilden politischen Jahre in der Anti-AKW-Begegnung waren da schon vorbei. Ich habe mich der Literatur zugewendet und habe mich auch von der Politik abgewendet. Nur die damalige Aversion gegen die CDU-Granden, allen voran Leute wie Alfred Dregger zum Beispiel, auch Helmut Kohl, sehe ich heute doch sehr skeptisch. Und zwar einfach deswegen, weil ich mir damals als junger Mann nie die Frage gestellt habe, wie leben diese Menschen eigentlich? Wie sieht deren Alltag aus? Wie sieht eine Freundschaft für die aus? Das ist etwas, was ich versucht habe mit diesem Roman für mich gerade zu rücken. Ich sehe es heute einfach anders. Und das ist auch etwas, was man im fortgeschrittenen Alter, glaube ich, auch dann lernt, jemanden wie Olaf Scholz einfach auch anders als Menschen erstmal zu sehen und zu verstehen. Also ihm ein gewisses Verständnis entgegenzubringen. Selbst jemandem wie Friedrich Merz, der im Grunde genommen unantastbar zu sein scheint oder sich zumindest so gibt, finde ich einfach wichtiger heute als damals.
Also insofern ist der Schreibprozess bei diesem Roman eben auch damit verbunden gewesen, sich immer wieder, das ließe sich dann ja auf die Gegenwart übertragen, eben nicht nur eine politische Beurteilung von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, vorzunehmen, sondern eben immer wieder auch so eine milde erwachsen zu lassen, um halt zu sagen, Moment mal, auch der hat eine Familie, auch der hat Kinder, um die er sich möglicherweise
ganz genau
intensiv zu kümmern hat.
Man soll sich einfach kein Bild machen von einem Menschen, wie Max Frisch gesagt hat, sondern wenn, dann doch bitte sollte man sich auch informieren über die Zusammenhänge, auch die menschlichen Zusammenhänge, soweit es geht und soweit es den Klatsch nicht berührt. Weil darum geht es ja gar nicht. Sondern es ist für mich eher eine Frage von Imagination. Und da wird es dann sehr interessant, weil ja das Erzählen erst da beginnt. Im Raum des Fiktiven abzugleichen, den wiederum mit dem sogenannten Faktischen. Aber den Figuren eine Tiefe zu geben aus Vergangenheit, aus Emotionalität. Darum geht es in diesem Buch.
Und welche Rolle spielen dabei die Großeltern, denen das Buch gewidmet ist, den Großeltern aus Chemnitz?
Meine Familie mütterlicherseits, die ist nun mal eine Chemnitzer Familie aus Chemnitz-Ebersdorf. Inzwischen leben sie alle nicht mehr. Und ich habe meine Kindheit und Jugend mit vielen, vielen Erzählungen verbracht, eben aus dieser Zeit der Jahre während des Zweiten Weltkriegs und der 11, 12 Jahre noch danach, weil dann haben meine Großeltern zusammen mit meiner Mutter Chemnitz verlassen und sind in den Westen gegangen, nach Braunschweig, später nach Bayern, wo ich dann zufälligerweise geboren wurde. Ich hätte aber auch genauso gut in Chemnitz geboren worden sein. Ich wollte einfach auch, besonders meine Großmutter, wie sie gesprochen hat und wie sie gedacht hat, das Sachsentum. Natürlich, ich bin ja Westler, aber ich wollte da eine Verbindung herstellen, die man vielleicht gar nicht vermutet.
Die Verbindung gibt es, wenn ich das recht erinnere, auch in Ihrem letzten Gedichtband, Wege durch Richtig. Die Spiegel schon. Ne? Dass genau. Also auch gerade dieser Tonfall in manches Ihrer Gedichte mit eingeflossen ist.
Richtig.
Sodass die Verbindung über die Sprache, über den Klang der Sprache auch da schon eine wichtige Rolle gespielt hat.
Besonders deutlich in meinem Langgedicht Herzgebüsch, so wie meine Großmutter Erzgebirge ausgesprochen hat. Ja, das ist ein wunderbares Beispiel. Genau. Aber es ist auch inhaltlich mit vielen Erzählungen verbunden von der Art und Weise, wie Sachsen sind. Zumindest in den Augen meiner Großmutter.
Die halten zusammen, zum Beispiel.
Einmal Sachse, immer Sachse, sagte meine Oma.
Ja, das kommt ja auch in dem Roman immer mal wieder vor. Auch für Nicht-Sachsen manchmal sehr amüsant zu lesende Passagen. Hören wir mal das nächste Musikstück. Da haben Sie sich gewünscht, Cantus Firmus, Musik in Memoriam Luigi Nono für 14 Instrumentalisten. Und gespielt wird es vom Klangforum Wien. Es ist komponiert worden von Wolfgang Riem und die Leitung hat Emilio Pomarico. Thank you. Cantus Firmus von Wolfgang Riem, ein Wunsch unseres Gastes Mirko Bonnet, hier in der Sendung NDR Kultur à la carte. Da wird mit Stille und Lautheit gespielt. Die Stille manchmal so lang, dass wir Radioleute schon zu befürchten haben, jetzt gleich geht ein Notprogramm los, weil nach circa 10-11 Sekunden Stille, das ist rein technisch nicht unbedingt so vorgesehen im Radio, dann passiert etwas Automatisches. Und die Kompositionen, die wir auswählen für unsere Sendung, haben immer darauf zu achten, dass diese Stille nicht überschritten wird. Bei Wolfgang Riem kann man sich da nicht ganz sicher sein, aber er hat sich vielleicht vorher erkundigt, wie lang diese Stille sein darf. Also, es ist ja ein sehr bedrückendes Stück.
Es ist ein Totengesang für Luigi Nono, eines seiner Wolfgang Riems große Vorbilder. Für mich ist es ein Stück, was extrem streng gearbeitet ist, von einer ganz unvergleichlich schönen Architektur. Und ich verbinde damit ein Booklet, das ich schreiben sollte vor, ich glaube, 10 oder 11 Jahren über Wolfgang Riem. Ich musste damals schlucken, weil ich von Wolfgang Riem noch nie etwas gehört hatte. Also keine Musik gehört hatte. Ich habe mich dann über mehrere Monate hinweg in Wolfgang Riem eingearbeitet und habe meine Liebe zu seiner Musik entdeckt. Gerade zu seinen kürzeren Stücken, wie eben zu diesem Cantus Firmus.
Und gibt's hier auch eine Szene, die besonders gut passen würde aus dem Roman Kanzlerkino?
Für mich ist es eine Seelenlandschaft, eine Seelenmusik. Und sie passt, wenn, dann nur auf Bernd vom Turm, der kaum von seinem Innenleben berichtet. Über ihn wird ja immer nur geschrieben. Man weiß auch nie, ob er die Wahrheit sagt, wenn er Briefe schreibt. Oder eben aus der Sicht von Harriet Bruegel, meiner Kanzlergattin, die zur Hälfte, wenn nicht sogar noch mehr, eigentlich nur noch im Innenleben lebt.
Ein Satz in dem Roman, der heißt: Architektur darf sich in keinen Dienst stellen. Nichts ist Architektur, was sich in irgendeinen Dienst stellen lässt. Und da habe ich mich gefragt, und Sie haben gerade bei Wolfgang Riem eben auch von Architektur der Musik gesprochen, da habe ich mich gefragt, gilt das eigentlich generell für Kunst? Also darf sich auch Literatur in keinen Dienst stellen?
Selbstverständlich. Ich würde sagen, ja. Deswegen lebe ich auch in für mich fremden Zeiten, weil sich Literatur ja momentan vor jeden Karren spannen lässt. Will ich gar nicht näher drauf eingehen. Aber natürlich ist es hier so, dass Architektur gleichbedeutend ist mit Kunst. Die Freiheit der Kunst, die Individualität des Künstlers, der Künstlerin. Auf jeden Fall darf sich Literatur, oder sagen wir mal lieber Schreiben, nicht in irgendeinen Dienst stellen lassen oder stellen. Das ist ja oftmals Selbstzensur.
Das ist ja eines der Themen, die hier in dem Roman gar nicht so verhandelt werden, aber die ja doch den Rückblicken auf die DDR-Zeit und wo es dann auch um IM-Tätigkeit geht, um die Zerrüttung von Freundschaften, von Familienzusammenhängen, weil auch der Vater von Bernd vom Turm, er fordert ja letztlich die Bespitzelung seines Sohnes. Das heißt, das ist nicht nur eine Freundschaft, sondern auch eine Familientragödie. Tragödie letztlich.
Selbstverständlich. Ja.
Und diese Instrumentalisierung von Kunst, die ja auch in der DDR immer mal wieder thematisiert worden ist, also dass die Kunst, die zensiert worden ist, eben deshalb zensiert worden ist, weil sie sich nicht einbetten ließ in sozialistische Absichten aus politischer Perspektive. Kommt also auf dieser Ebene auch das Thema der Auseinandersetzung mit der DDR mit in den Roman?
Ja, in gewisser Weise schon. Einer der wichtigsten Romane der damaligen Zeit, den ich nie vergessen habe, ist Colleen von Stefan Heim, wo es um den Kampf, um den Todeskampf geht zwischen zwei Granden, DDR-Granden, ein Großschriftsteller und ein Parteibonze, ringen beide mit dem Tod. Sogar, ich glaube, im selben Krankenzimmer. Aber wenn man dann mal bedenkt, wie Stefan Heim zur Wendezeit gesprochen hat, öffentlich, und noch einmal versucht hat, der Literatur einen politischen Rang zurückzugeben, wie kläglich das gescheitert ist, dann ist es schon so, dass das hier in meinem Roman, dass ich ich würde mir das auch niemals erlauben, ehrlich gesagt. Es ist nicht mein Metier. Also Politik und Literatur leben nebeneinander her, würde ich eher sagen.
Die Recherche für diese besondere Situation zwischen den Freunden, ehemaligen Freunden, wo dann auch in der Rückerinnerung immer mal wieder Musik von Chicorée, von Dirk Zöllner, von den Pudis, die kennt man vielleicht auch noch im Westen ganz gut.
Genauso wie Karat, ja.
Karat.
City,
ja klar. City, genau. Mhm. Also es gibt so einige, die haben sozusagen die Mauer immer schon übersprungen gehabt. Mhm. Und andere aber nicht so sehr. Pankow ist so, ja doch, die kannte man auch im Westen. Aber nach der Wende ist es dann irgendwie auch stiller geworden, zumindest im Westen um sie herum. Wie sind Sie bei den Recherchen da vorgegangen?
Na, ich habe sehr gute Freunde und Freundinnen, die in der ehemaligen DDR geboren wurden und lange dort gelebt haben, die heute in meinem Alter sind, vielleicht etwas jünger, und mit denen habe ich intensive Gespräche geführt, gerade über Dinge wie Musik, aber auch Kleidung, Jargon, Autos, Motorräder, Mofas. Ja, wie auch immer man sie genannt hat. Bestimmte Jargon-Ausdrücke, da habe ich ganz interessante Gespräche geführt. Es war sehr, sehr wichtig. Ohne meine Freunde, ohne deren Lebenserfahrung und DDR-Erinnerungen wäre dieses Buch so nicht zu schreiben gewesen.
So kommt dann auch eine Textpassage aus dem berühmten Lied von Dirk Zöllner, Käfer auf dem Blatt, ja. Mal wieder zum Vorschein.
Von Chicorée, ja.
Von Chicorée, genau. Zum Abschluss unserer Sendung haben wir noch einen weiteren Wunsch von Ihnen. Und zwar spielt das Keith Jarrett Trio It's All in the Game von Charles Gates Dawes. Thank you. tosender Applaus für Keith Jarrett, Gary Peacock am Bass und Jack DeJohnette am Schlagzeug. Und sie spielten It's All in the Game von Charles Gates Dawes. Der letzte Musikwunsch unseres heutigen Gastes, Mirko Bonet. Diesen Applaus können Sie ja gedanklich sozusagen dann mit nach Hause nehmen und sagen, ja, vielleicht applaudieren die Menschen ja auch für meinen Roman Kanzlerkino, so ähnlich. Was ist die Geschichte zu diesem Song?
Es gibt lange Passagen, die in Kanzlerkino in Köln spielen, weil dort Bernd vom Turm landet, als er aus der DDR flüchtet und bei einem Glasbauunternehmen Meister wird, angestellt wird und Köln gut kennenlernt. Er lebt dann 2 Jahre, bevor er dann nach Bonn geht und den Bungalow wartet. Und während ich meine Köln-Passagen geschrieben habe, habe ich ganz oft das Köln-Konzert von Keith Jarrett gehört. Deswegen habe ich mir heute gedacht, ein kürzeres Stück muss es ja sein. Und dieses hier liebe ich auch sehr.
Ein kürzeres Stück, aber es ist doch ein bisschen länger als die anderen Stücke, die wir in dieser Sendung hatten.
Auch der Applaus ist länger.
Aber auch der Applaus ist großartig. Wenn Sie jetzt noch mal bei dem Blick auf den Roman so sich vor Augen führen, was ist das, was Sie sich von Ihrer Leserschaft am meisten wünschen? Was wollen Sie an Reaktion? Was wünschen Sie sich, dass die Menschen mitnehmen, wenn sie diesen Roman lesen?
Was ich mir wünschen würde, ist Ergriffenheit. Dass die Leserinnen und Leser einfach ergriffen sind von den Figuren, wie sie miteinander agieren, miteinander, gegeneinander. Und dass sie sich fragen, wie kann das sein, dass Menschen sich so missverstehen? Und was kann man dagegen tun? Im eigenen Umfeld, ganz einfach. Und natürlich wünsche ich mir auch Anerkennung für die Sprache, die ich dafür gefunden habe, für diesen Humor, der durch das Buch läuft, aber auch für die Naturbeschreibungen zum Beispiel, für die Beschreibungen der in den letzten Zügen liegenden DDR, das Grenzland, durch das Bernd vom Turm mit dem Zug immer wieder fährt, wenn er von Bonn nach Berlin wechselt. Und das ist es im Grunde genommen. Ja.
Das ist doch eine Menge. Und ich kann schon versprechen, dass all diese Dinge durch das Lesen auch so zu einem Film werden. Ob da eine Verfilmung draus wird, da lassen wir beide uns dann ja noch gerne überraschen. Die Filmmusik haben wir zumindest schon mal ein bisschen mitgeliefert oder Ideen dafür. Und zu dem, was Sie sich wünschen, kommen ja auch noch andere Aspekte mit hinzu, über die wir jetzt nicht so gesprochen haben, die ich aber so ganz kurz erwähnen möchte, ist halt einmal diese humoristische Ebene, dadurch, dass halt historische Figuren eben durch die literarische Freiheit in andere Sphären entführt werden und wir da mitgehen können. Und auch eine Menge Spannung. Es hat auch Krimi-Elemente. Und das ist eine gute Gewürzmischung, mit der man beim Lesen eigentlich eine Menge Freude mitnehmen kann. Also dafür erstmal vielen Dank, Mirko Bonet.
Vielen Dank, Herr Dix. Vielen, vielen Dank. Tolle Fragen wie immer.
Der Roman Kanzlerkino ist bei Schöffling erschienen. Am Mikrofon verabschiedet sich Joachim Dix.